Hab nochmal an die Wand geworfen, die wichtigsten Konzepte. Das war einerseits die Komplexitätsklasse, D-Space von S. Und da haben wir alles das hineingelegt. Lassen Sie mich das versuchen abzukürzen. Alle Probleme, die in Speicherplatz S lösbar sind. Und was heißt wirklich in Speicherplatz S? Naja, abhängig von der Länge der Eingabe, und die Eingabelänge wäre dann mit N bezeichnet, abhängig von der Eingabelänge steht mir Speicherplatz S von N, das heißt so viele Zellen zur Verfügung. So, das ist ein wichtiges Konzept gewesen. Wofür steht das D an dieser Stelle? Das ist die Betonung, dass wir deterministisch arbeiten. So, und dann haben wir neben der deterministischen Klasse auch eine nicht-deterministische Klasse, und wir werden gleich sehen, dass das ganz analog zum Fall der Laufzeit mit P und NP, dass Nicht-Determinismus auch hier wieder eine wichtige Rolle spielt. Die erste wichtige Klasse, die wir uns dann angeschaut haben, das war DL, und das ist nichts anderes als D-Space von log N gewesen. Das will ich vielleicht gerade noch mal vermerken. Und wir hatten uns überlegt, dass diese Klasse wichtig ist, weil sie die erste nicht-triviale Klasse ist. Ich habe die Möglichkeit bekommen, n ist die Länge der Eingabe, tatsächlich mit log n vielen Bits Positionen der Eingabe zu spezifizieren. Genau dasselbe haben wir dann auch für analog für Nichtdeterminismus uns angeschaut, N-Space. Und es ist, wird interessant sein zu sehen, wie sich diese beiden Klassen zueinander verhalten. Das wird Thema heute sein. Es wird aber auch interessant sein, wie sich diese beiden Klassen verhalten zur Klasse P. So, und wir werden sehen, dass diese beiden Klassen tatsächlich in der Klasse P enthalten sind. Das heißt, wir bekommen so etwas wie eine Feinstruktur. Wir haben ja ziemlich viel Geräuschkulisse hier. Ist das die Air Conditioning oder? Aha. Naja, solange wir wieder rauskommen. Wenn Sie das stört, ja, dann muss ich dem Herrn Bescheid sagen, er soll stoppen, ja? So, dann haben wir die Klasse P-Space. Ja, während das Feinstruktur war, Feinstruktur heißt, wir schauen uns an Klassen innerhalb von P, um mehr zu verstehen im Hinblick auf Machbarkeit, was ist trivial machbar vom Standpunkt der Platzkomplexität, gehen wir hier weit über das hinaus, schauen uns polynomiellen Speicherplatz an, und wir hatten so ein bisschen, hätten dieselbe Variante auch für Nichtdeterminismus. Wir haben so ein bisschen geredet schon über die Kraft, die in dieser Klasse drin sitzt. Wir legen keinerlei Grenzen auf die Laufzeit. Das Einzige, was wir begrenzen, das ist der Speicherplatz, der polynomiell in der Länge der Eingabe sein muss. So, und im Wesentlichen dieses Kapitel Speicherplatz. Ja, ich hatte schon versucht zu sagen, wir fangen jetzt ein neues Thema an und halt das Thema Speicherplatzkomplexität, um über Grammatiken, das war unser Thema bisher gewesen, mehr zu erfahren, aber auch um in eine neue Richtung zu gehen, zu verstehen als Ergänzung zur GL1, um zu verstehen, was denn geeignete Speicherplatzklassen sind für schwierigere Probleme als NP-vollständige Probleme, für NP-harte Probleme halt. NP-hart heißt, ich weiß nicht genau, wo die Schwierigkeit eines solchen Problems ist. Es ist mindestens so schwer wie ein NP-vollständiges Problem. Ja? Wir werden sehen, in vielen Fällen ist dann halt die P-Space-Vollständigkeit die richtige Antwort. Beziehungsweise, wenn ich ein Problem in P habe, dann werde ich mich schon fragen wollen, darauf kommen wir dann am Ende zu sprechen, was ist denn überhaupt die parallele Komplexität? Ja, wenn ich versuche, pfeilschnell zu arbeiten, weit über die lineare, weit unter die lineare Laufzeit, die ich an sich sequenziell trivialerweise benötige, um mir nur sämtliche Buchstaben der Eingabe anzuschauen. Ja, ich möchte Laufzeiten erreichen, die logarithmisch sind im allerbesten Fall. Wenn ich mir solche Fragen stelle, dann muss ich wirklich, ja, also die Parallelisierbarkeit, wenn ich mir solche Fragen stelle, dann muss ich mir wirklich die Feinstruktur von P anschauen und da stechen diese beiden Klassen hervor. Okay. Gut. Das war nochmal eine kurze Wiederholung und dann haben wir uns hier nochmal aufgeführt, die nichtdeterministischen Klassen. Dann haben wir uns wichtige Fragestellungen angeschaut und das Verhältnis DLNL hier schon hervorgehoben. Das Verhältnis DLNL zu P, das sind wichtige Fragestellungen. Und das Verhältnis, ne, das sollte ich an dieser Stelle nochmal ausdrücken, ja, das Verhältnis zur Klasse P. Wichtige Fragestellung. Wir wollen natürlich auch wissen, wie sich die Grammatiken, welches Wissen wir über Grammatiken noch erwerben können, wenn wir uns Speicherplatzkomplexität anschauen. So, logarithmischer Speicherplatz. Wir hatten über Programmiertricks geredet gehabt und ein Programmiertrick war, dass wir uns zum ersten erlauben können, mit konstant vielen Arbeitsbändern zu arbeiten. Ja, wir hatten eingeführt I/O-Turing-Maschinen und eine solche I/O-Turing-Maschine bestand aus einem Eingabe- oder Leseband, wie immer man das bezeichnen möchte. Und da stand nur ein armseliger Kopf zur Verfügung. Wir hatten ein drittes Band, ein zweites Band erst einmal. Das war das Arbeitsband. Das sollte ich längst nicht so lang zeichnen wie das Leseband. Das wäre das Arbeitsband. Und ein drittes Band, das potenziell sogar nach rechts hin gesehen unbeschränkt lang ist, das wäre das Ausgabeband. Das ist eine I/O-Turing-Maschine. Was jetzt diese Aussage über Programmiertricks aussagt, ist, dass wir uns tatsächlich statt einem Arbeitsband 3, 4, 5, wie immer viele sie wollen, solange es eine Anzahl von Arbeitsbändern ist, die nicht mit der Eingabelänge wachsen, ja? Konstant viele Arbeitsbänder können wir uns an dieser Stelle gönnen. Wir können denken, dass es diese Arbeitsbänder gibt. Ja? Jedes Arbeitsband kommt sogar mit dem eigenen Kopf. Und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, wir haben gesagt im Wesentlichen, naja, da gönnen wir uns halt ein entsprechend großes Bandalphabet. Das muss ja nur konstant groß sein und in dem Bandalphabet drücken wir Spuren aus, ja? Zerlegen, wenn wir jetzt mal zwei Arbeitsbänder denken, zerlegen tatsächlich das Band in vier Spuren. Die ersten beiden Spuren sind für das erste Arbeitsband gedacht. Die zweite Spur soll angeben, wo der Kopf steht. Ja, da haben wir entweder ein Ausrufezeichen, einen Stern oder was immer sie lustig sind. Oder halt das leere Wort. Auf der ersten Spur steht dann tatsächlich der Inhalt des ersten Arbeitsbandes. Und unten drunter haben wir dann das zweite Arbeitsband angelegt, ja, genau nach demselben Muster. Und benutzen natürlich ein Alphabet, das vier Tupeln entspricht. Inhalt, Position des Kopfes ja oder nein. Inhalt, Position des Kopfes ja oder nein. Ja, dann hätten wir vier Komponenten, die tatsächlich dann ausreichen, um mit einem Kopf dann mühsam die beiden Köpfe, ja, das, wie man es ausführt, ist es mühsam, aber wenn es ja nur darum geht, den Speicherplatz, logarithmischen Speicherplatz sicherzustellen, dann ist das durchaus nicht mühsam, sondern einfach gerechtfertigt, dass wir jetzt mit konstant uns vorstellen können, wir haben konstant viele Arbeitsbänder, dass wir uns vorstellen können, wir haben sogar konstant viele Leseköpfe. Nicht einen Lesekopf, sondern konstant viele. Wie würden wir das machen? Wir würden im Wesentlichen sagen, jeder Lesekopf kommt mit seinem eigenen kontrollierenden Arbeitsband. Ja, der wird von seinem eigenen Arbeitsband kontrolliert. Das heißt, ich kann auf dem Arbeitsband das zu dem einen Lesekopf hier gehört, stellen Sie sich vor, ich habe jetzt hier mehrere zur Verfügung, ich kann auf dem einen Arbeitsband tatsächlich sagen, wo, kann mir merken, eine oder mehrere Positionen zu diesem Kopf, kann mir dann auch noch zusätzlichen Platz gönnen, solange er natürlich nur logarithmisch größer ist, um den Kopf zu der entsprechenden auf dem Arbeitsband gemerkten Position hinzuführen. Ja? Das ist alles eine sehr, wie soll ich sagen, ja, das ist halt eine Turing-Maschine, mit der wir arbeiten, eine äußerst mühselige Angelegenheit, aber wir können denken, konstant viele Köpfe, konstant viele Arbeitsbänder, und das macht es zum Beispiel sehr einfach festzustellen, dass die Palindromsprache sich mit logarithmischem Speicher erkennen lässt, nicht? Und die Art und Weise, wie wir das machen, wir haben das Eingabeband und wir denken uns halt jetzt, dass wir denken uns ein Modell mit zwei Köpfen und würden den ersten Kopf ganz links, den ersten Kopf, wenn wir annehmen, dass beide Köpfe anfänglich ganz links stehen, den zweiten Kopf ersten halten wir stationär erstmal und den zweiten Kopf lassen wir dann an das Ende des Bandes jagen, nicht? Und dann würden die beiden aufeinander zurasen und überprüfen, ob denn nun tatsächlich ein Palindrom vorliegt oder nicht. Ja? Überhaupt kein Problem, nicht? Wenn Sie das vergleichen mit den Beschränkungen, die wir uns freiwillig auferlegt haben, einerseits mit endlichen Automaten und andererseits mit Kellerautomaten, nicht? Dann ist dieses Modell, was uns die Möglichkeit gibt, Nummer 1 Notizen zu machen. Aber wir schauen uns an, wie viel Notizen, ne? Darum geht es hier. Wie kompakt kann ich diese Notizen darstellen? Dieses Modell, das uns einerseits erlaubt, Notizen zu machen, und andererseits mehr oder minder vollkommen beliebigen, vollkommen freien, sollte ich sagen, Zugriff auf die Eingabe. Ja? Da ist das doch wirklich sowas wie frische Luft, die man atmen kann. Nicht? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ich jetzt versuche, die Äquivalenz zum Beispiel, ne? Wenn ich versuche, die Äquivalenz von zwei Rechnern dieses Typs festzustellen, Entschuldigung, brauchen Sie gar nicht erst versuchen, das ist so knüppelhart. Ja? Dadurch, dass wir die Luft uns geholt haben zum Atmen, haben wir uns die Luft genommen, um über diese schwierigeren Modelle nachdenken zu können, um Äquivalenz zu prüfen. Nicht? Das ist halt der Trade-off, den man bei mächtigeren Modellen hat. Was ich sagen möchte, unsere Beschränkungen, die wir eingegangen sind zu Anfang der Vorlesung, im ersten Teil der Vorlesung, die waren schon vernünftig. So, was kann man auf logarithmischem Platz rechnen? Und das ist gar nicht mal so wenig, aber auch nicht so furchtbar viel. Fangen wir mal an. Reguläre Sprachen, kein Problem. Kontextfreie Sprachen. Naja, Palindromsprache haben wir gerade gemacht. Dijksprache. Können Sie legale Klammerausdrücke überprüfen? Wissen Sie, warum reite ich jetzt auf den Klammerausdrücken herum? Wenn Sie sich wirklich überlegen, wozu man denn kontextfreie Sprachen braucht, um Konstrukte in Programmiersprachen, ja, um Programmiersprachen, besser gesagt, die Syntax zu erklären, ja, dann ist das in vielen Fällen Klammerstruktur. Das ist aber nicht eine einzige Klammer, aber lassen Sie mich Klammerausdrücke zu einem einzigen Klammertyp, sondern das werden Klammertypen sein, 2, 3, 4 Klammertypen. Aber wie würden Sie denn versuchen festzustellen, ob ein solcher Klammerausdruck legal ist, mit logarithmischem Platz? Haben Sie da eine Idee, was Sie machen können? Sie haben hier halt Ihr Leseband. Und da stehen jetzt alle möglichen Klammern. Und was Sie machen können, ist, Sie können allerdings nur auf logarithmischem Speicherplatz können sich Notizen machen, während Sie mit dem Kopf auf den Klammern herumjagen. Was würden Sie tun? Was haben wir gemacht beim Kellerautomat? Beim Kellerautomat, da haben wir gesagt, bitteschön, dann stopf doch alle öffnenden Klammern auf den Keller. Wenn eine schließende kommt, dann nimmst du die öffnende, die zu oberst liegt, herunter. Zu keinem Zeitpunkt darf die Anzahl, zu jedem Zeitpunkt, wenn du eine, ich formuliere es positiv, zu jedem Zeitpunkt, wenn du eine schließende Klammer hast, muss mindestens eine öffnende auf dem Keller liegen, nicht? So, jetzt haben wir aber hier ein Problem. Wir haben keinen Keller. Ja, wir nutzen hier aus, dass der Keller beliebig tief sein kann. Hätten Sie da eine Idee für mich? Ja?
Also mit nur einem Typ können wir einfach zählen, wie viele Öffnungen man hat. Die schließen dann ab, 10, das sollte nicht negativ werden.
Ja. So, und jetzt habe ich eine schöne Aufgabe für Sie. Und das kriegen wir jetzt nicht in Echtzeit heraus. Was passiert bei 2 Klammertypen? Was ich behaupte, ist, auch 2 Klammertypen kriegen Sie hin. Aber wie würden Sie da vorgehen? Ja? Also was Sie sagen ist, ja, merk dir doch, wie viele öffnende Klammern du hast auf deinem Keller. Ne? Logarithmisch in der Anzahl der Klammern brauchst du Speicherplatz und du hast es doch. Gut, so, jetzt gebe ich Ihnen aber 2. Dann können Sie sagen, naja, bei 2 Klammern, das ist doch auch ganz einfach, da merke ich mir doch einfach nach demselben Trick, einmal die Anzahl der öffnenden Runden und dann die Anzahl der schließenden Runden. Merke ich mir einmal die Anzahl der öffnenden Runden und dann die Anzahl der eckigen öffnenden. Ne, dann kann ich ja, habe ich 2 Zahlen und das sind beide logarithmisch groß. Ich sehe schon Kopfschütteln, funktioniert nicht. Ja, ich könnte ja, ne, ich würde dann sagen, mein Band ist zweigeteilt und hier steht die Anzahl der öffnenden Runden und hier steht die Anzahl der schließenden Runden. Habe ich, ja?
Ja, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel hat eine öffnende Runde, dann eine schließende Runde,
das würde man ja als richtig erkennen. Da ist das Problem. Ja?
Dann würde ich aber einfach bei den beiden Countern noch markieren, was davon ich zuletzt gelesen habe und dann, wenn ich eine schließende Klammer lese, gucken, was zuletzt gelesen wurde. Könnte man ja auch wieder Tupel draus machen mit quasi einer Markierung,
Ja. Aber jetzt, Was würden Sie mit dem Keller machen? Im Keller würden Sie sagen, naja, SD. Sie würden sagen, ich stopfe die Öffnenden, so wie sie kommen auf den Keller. Und ich stopfe die Öffnenden, so wie sie kommen auf den Keller. Runde und eckige werden miteinander gemischt. Und zwar genau in der Reihenfolge, in dem zeitlichen Ablauf, in dem sie tatsächlich gekommen sind, kommt dann eine Runde schließende, nehme ich eine Runde öffnende runter, wenn da keine Runde öffnende, sondern eine eckige öffnende ist, falsch. Was hat der Keller gemacht, ja? Und das Dumme ist jetzt, jetzt habe ich offensichtlich keine Möglichkeit mehr, ja, diesen Kellerinhalt in eine Zahl, ja, in etwas von logarithmischer Größe abzuwälzen. Es geht doch. Okay. So. Also, Palindromsprache, Dijksprache mit beliebig vielen Klammertypen, nicht? Ich hatte versucht zu sagen, Mensch, in Programmiersprachen wird hier wirklich ein immer wiederkehrendes Phänomen modelliert. Dass ich habe Begin und Ends in Pascal, dass ich sogar if-elses, if-then-elses, die entsprechende Klammerstruktur dort mir anschauen kann. All das ist tatsächlich mühelos in D-Log, ja? Das hier ist nicht mühelos, da muss man schon den Grips anstrengen. Ja? Wir werden das als eine extra Kreditaufgabe, ja, auf die, aufs nächste Übungsblatt nehmen. Ja? Das ist eine Aufgabe, also ich habe da eine längere Zeit dran gesessen. Ja? Ich will das ganz offen und ehrlich zugeben. Ich habe, die fällt nicht einfach so in die Tasche, aber irgendwann merken Sie, ist ja ganz einfach. Aber bis man merkt, dass es ganz einfach ist, war es zwischenzeitlich ganz schwer. Ja, aber das ist dann extra Kredit. So, kontextsensitive Sprachen, was zum Teufel soll das sein, werde ich gleich sagen. Ja? Aber sowas Ungemütliches wie vom Standpunkt der kontextfreien Sprachen oder um Gottes Willen regulären Sprachen Ungemütliches wie A hoch N, B hoch N, C hoch N, ist sowas von locker für einen solchen Maschinentyp wie deterministisch-logarithmischer Platz. Ja? Da würde ich, da arbeite ich mit drei Leseköpfen. Der eine geht auf den Anfang der A's, der andere auf den Anfang der B's, der dritte auf den Anfang der C's und dann wird ganz parallel geschaut, haben wir denn dieselbe Anzahl? Und ja, natürlich, und fertig ist die Schuss. Ja. Addition und Multiplikation von Zahlen, das werden wir in den Übungen machen. Addition, denke ich mal, will natürlich die Übungsaufgabe jetzt nicht verraten, ja, aber das sollte vielleicht nicht so überraschen. Bei der Multiplikation muss man schon ein bisschen nachdenken. So, aber schauen Sie mal, wenn Sie Addition und Multiplikation haben, dann haben Sie Polynome, einstellige Polynome. Sie können alle einstelligen Polynome ausrechnen. Oh, und wenn Sie einstellige Polynome haben, dann sagt die Analysis zu Ihnen, oh Gottes Willen, Sie haben mich trivialisiert. Die ganze Analysis, die einstellige lineare, die einstellige Analysis steckt, ist in D-Log drin. Warum versuche ich zu sagen, dass wir mit Polynomen im Wesentlichen die Analysis haben? Naja, weil ich alle vernünftig approximierbaren durch Potenzreihen, vernünftig darstellbaren und damit durch Polynome approximierbaren Funktionen, ja, die E-Funktion, können Sie natürlich beliebig genau durch Polynome kleiner Konvergenzradius darstellen. Ja. All das steckt tatsächlich in DL. Matrizenmultiplikation können Sie ausführen in DL, überhaupt kein Problem. Hochgradig nicht trivial, ja, da kommt man wirklich nicht. Das war für, 20 Jahre offen, diese Frage. Ja, und das Antwort ist sehr kompliziert, bis heute noch keinen einfachen Beweis gefunden. Das ist U-Reachability. U-Reachability sagt, ich gebe Ihnen einen ungerichteten Graphen, ich gebe Ihnen Knoten 1 und Knoten 2 und ich frage Sie, ob es einen Weg von Knoten 1 nach Knoten 2 gibt. So, dann sagen Sie, aha, das ist doch sowas von kalter Kaffee. Wieso? Ich mache eine Tiefensuche. Oh, Entschuldigung, was machen Sie mit dem Stack? Ja, dann mache ich eine Breitensuche. Entschuldigung, was machen Sie mit der Queue? Ja, es ist überhaupt nicht klar, wie Sie da vorgehen sollen. Die ganzen Methoden aus den Datenstrukturen oder aus der theoretischen Informatik 1 können Sie sich jetzt irgendwo hinstecken. Ja? Die waren optimiert für Speicherplatz, aber sind hundsmiserabel für tatsächlich die, ja, für, die waren optimiert für Laufzeit, ja? Die Methoden in der theoretischen Informatik 1 oder Datenstrukturen, aber nicht für Speicherplatz. So. U-Reachability funktioniert, D-Reachability hat man versucht natürlich auch nachzuweisen als zu DL gehörig, hat aber nach kurzer Zeit aufgegeben. Und ich möchte Ihnen erklären, warum tatsächlich die Beweislast extrem groß ist, dass dieses Problem ein Grenzproblem ist. Das geht in NL, aber in aller Wahrscheinlichkeit nicht und die Indizien für dieses in aller Wahrscheinlichkeit nicht möchte ich vermitteln, in aller Wahrscheinlichkeit nicht in DL. So, wie mächtig ist DL? Und bevor wir tatsächlich, das ist der zentrale, wird der zentrale Punkt kommen, sein, wenn wir, bevor wir zu D-Reachability kommen, möchte ich mir erstmal darüber klar werden, wie mächtig DL ist. So, und dann stelle ich mir vor, dass ich eine sehr viel allgemeinere Situation sogar habe. Eine Situation, wo ich in Speicherplatz S arbeite. Und dann hat man das Gefühl, naja, da wird ja im Wesentlichen überhaupt keine Beschränkung auferlegt für die Laufzeit. Es wird der Speicherplatz beschränkt. Naja, aber eine Maschine, die beschränkten Speicherplatz hat, die darf natürlich nicht laufen in eine Schleife. Ja? Und das bedeutet, dass tatsächlich Entschuldigung. Kann ich zumachen.
Warum ich jetzt das gerade Schloss einbaue?
Okay.
15 Minuten bin ich weg, nur ich muss es leider einbauen jetzt.
Okay.
Sonst geht nichts mehr an der Tür.
Okay, also ich leg mir auf die Einschränkung, dass der Speicherplatz S ist. Und dann frage ich mich, wie viel Laufzeit ist möglich? Und dann ist die Aussage exponentiell in S. Beziehungsweise, wenn das S tatsächlich mindestens logarithmisch ist, nicht, dann haben Sie hier stehen 2 hoch irgendwas, was mindestens logarithmisch ist. Das heißt, hier steht mindestens etwas, was bis zu polynomiell in n sein kann. Und in diesem Fall können Sie das n hier vergessen, weil es vom großen Bruder dominiert wird, 2 hoch o von s von n, ja? Das heißt, was Sie wirklich jetzt sagen können, wenn das S, wenn der Speicherplatz mindestens logarithmisch ist, das heißt, der Speicherplatz ist ernst zu nehmen, ich kann mir Notizen machen über Positionen innerhalb der Eingabe. Wenn der Speicherplatz ernst zu nehmen ist, dann kann ich natürlich nicht mehr als für alle möglichen Konstanten K 2 hoch S mit dem S noch mit der Konstanten K multipliziert durchlaufen. Was ich sagen möchte, der Teil B folgt aus dem Teil A. Nicht? Da muss ich halt nur bemerken, dass das S mindestens log von n ist und der große Bruder dominiert den kleinen Bruder. So, und wenn ich aber doch Teil B habe, was ist DL? DL ist D-Space von log n. So, und wenn ich jetzt hier log n einsetze, was bekomme ich da? Da bekomme ich die Laufzeit. D-Time haben wir gar nicht eingeführt. Nicht? Aber das ist im Wesentlichen dieselbe Klasse, dieselbe Komplexitätsklasse, dass wir nämlich, natürlich nicht dieselbe Komplexitätsklasse, sondern wir reden über alle Probleme, die ich innerhalb einer gewissen Zeitschranke lösen kann. Und das sind hier die Zeitschranken für k gleich 1, 2 hoch s, dann 2 hoch 2s, 2 hoch 3s, 2 hoch 4s und so weiter. Ja? Aber das bedeutet natürlich, dass ich, wenn das s gleich log n, arbeite in n 2 hoch log n. In 2 hoch 2 log n, was ist das, n Quadrat, dann laufe ich n hoch 4, n hoch 5, n hoch 6 und so weiter. Das heißt, hier steht, wenn das s gleich log n ist, hier steht p. Und dann steht an dieser Stelle hier das dl und dann bekomme ich halt dl ist eine Teilmenge von p. So, jetzt müssen wir dann, das ist jetzt die Mathematik, aber jetzt müssen wir versuchen, die Intuition für dieses Ergebnis aufzubauen. Und Intuition ist an sich sehr einfach. Wenn du speicherbeschränkt bist, so wie ich das schon versucht habe zu sagen, dann kannst du, dann wirst du in eine Schleife laufen, wenn du zu viel Zeit verbrauchst. So, und das möchte ich jetzt präzisieren. Und wenn wir das präzisiert haben, dann bekommen wir genau dieses Ergebnis in Teil A heraus. Und dieses Ergebnis in Teil A lässt uns dann folgern, dass deterministisch-logarithmischer Platz tatsächlich noch in P enthalten ist. So. Begriff der Konfiguration stellt sich als sehr wesentlich heraus. Sie müssen sich vorstellen, ich habe jetzt eine I.O.-Turing-Maschine und für diese I.O.-Turing-Maschine, nehmen wir mal an, das ist die Maschine M, I.O.-Turing-Maschine M, so, für diese Turing-Maschine interessiert mich eine Konfiguration und dann muss ich mir überlegen, was ich denn wirklich brauche, um eine Maschine einfach stoppen zu können und dann wieder starten zu können. Ja? Welche Informationen brauche ich für den Restart? Naja, ich muss wissen, in welchem Zustand das Ding denn war. Zustand Q. Ich muss wissen, die Position des Lesekopfs. Ich muss wissen, die Position des Arbeitskopfs. Und das tut alles nicht weh. Aber was wirklich weh tut, das ist die Position, nicht die Position, das sind die Inhalte oder der Inhalt des Arbeitsbandes. Und der geht so richtig in die Knochen. Ja? Inhalt, Arbeitsband. So, wissen Sie, und das war's schon. Ja, ich nehme natürlich an, wenn ich jetzt die Maschine ausstelle, dass die Eingabe nicht weggeht. Ja, die Eingabe möge bitte schön weiter da sein. Alle restlichen Details der Maschine, Zustand, Position der beiden Köpfe und Inhalt des Arbeitsbandes, die mögen flüchtig sein. Wenn die flüchtig sind, muss ich mich daran erinnern und das tue ich an dieser Stelle. Wie viele Konfigurationen habe ich denn? Naja, Anzahl Configs. Kleiner gleich. Muss ich zählen, wie viele Zustände ich habe? Ich nehme mal an, dass die Maschine M die Koordinaten, die Komponenten hat. Eingabe, Alphabet, was hast du denn noch? Du hast eine Zustandsmenge. Na, lass mal erstmal das Arbeitsalphabet kommen. Du hast eine Zustandsmenge. Dann hast du ein Programm, das dir sagt, was du zu tun hast. Und letztlich fängst du in einem Anfangszustand an und du hast eine Menge von akzeptierenden Zuständen. Das ist die Maschine. So. Das heißt, Zustände, groß Q, viele. Position Lesekopf, naja, wo kann ein Lesekopf stehen? Irgendwo auf einem der N-Zellen. Position Arbeitskopf, mein lieber Freund, du bist klein. S viele Zellen stehen dir zur Verfügung. So, und dann Inhalt Arbeitsband. Okay, das kann sein bis zu Größe von Arbeitsalphabet mal S von N. Hier sollte ich dann auch S von N schreiben. So, und wenn ich jetzt mir darüber klar werde, was denn asymptotisch das Wachstum ist, dann kann ich sagen, bitteschön, du bist eine Konstante. Du wirst von dem Groß-O gefressen. Du lässt dich nicht fressen, weil du wächst ja mit der Eingabelänge, du bist die Eingabelänge. Das S von N wird auch skalieren mit der Eingabelänge, nach oben wachsen. Und du bist aber eine Konstante. Und ich würde gern sagen, du bist die Konstante 2, also sage ich es einfach, ich lüge aber. Ich lüge aber nicht, wenn ich sage, naja, ich stecke einfach die Konstante, von der ich hier rede, in den Exponenten. Ja, das ist 2 hoch log von Gamma. Was habe ich dann da stehen? Dann habe ich da stehen 2 hoch O von S von N. Okay. So, und jetzt hätte ich mal gern gewusst, was wir behauptet haben. Wir haben behauptet, das ist jetzt nichts anderes. Ja, Moment, das ist aber falsch. Ne? Das, was ich jetzt an der Tafel behauptet habe, ist richtig. Und ich kann nur behaupten, dass tatsächlich... dass ich das S von N fallen lassen kann, wenn das S von N... das ist schon richtig, was ich da sage. Ja? Was hier im Wesentlichen, was ich auf der Folie sage. Ja? Weil was hier steht, ist, dass das S von N einmal als Faktor und dann 2 hoch O von S von N. Und es ist natürlich klar, dass hier der exponentielle Anteil mindestens so stark wächst wie das S von N. Das heißt, ich kann mir vorstellen, du bist gar nicht da, so wie es auf der Folie steht. Und dann haben wir tatsächlich die Behauptung. Ja? Da steht die Laufzeit. Nee, haben wir ja nicht. Ne? Wir sagen, die Anzahl der Konfigurationen ist höchstens N mal 2 hoch S von N. Aber wenn ich jetzt tatsächlich eine Laufzeit hätte, die größer wäre als die Anzahl der Konfigurationen, dann würde meine Maschine ja in eine Schleife geraten, in eine Endlosschleife. Das heißt, die Laufzeit ist höchstens so groß wie die Anzahl der Konfigurationen. Nicht? Und damit ist das beschränkt durch O von N mal 2 hoch O von S von N. Okay. So, und das war das Ergebnis über die Beziehung zwischen einerseits dem Speicherplatz, den ich habe, und dann der Laufzeit, die mir entsprechend zur Verfügung steht. So, wie mächtig ist NL? Wir haben uns die Frage gestellt, über was denn nun das DL kann, und ich habe versucht, einen allerersten Eindruck zu geben. Lassen Sie mich anfangen mit der Sprache, die tatsächlich für DL der reinste Horror ist. Weil das Reachability-Problem, gibt es einen Weg von einem Knoten 1 zu einem Knoten 2, ist lösbar für Ungerichtete. Das war schwierig, kann ich Ihnen nicht mitteilen. Aber, und deshalb hat man natürlich die Hoffnung, na, das geht auch, wenn ich einen gerichteten statt einem ungerichteten Graphen als Eingabe habe. Aber wir werden sehen, dass die Beweislast, wie gesagt, sehr groß ist, dass, dass es nicht geht auf deterministisch-logarithmischem Platz. Ich hoffe, wir kommen da wieder raus, aber... Also ich meine hier aus dem Magnus-Hörsaal hier. So, was aber überhaupt kein Problem ist, sich zu überlegen, dass tatsächlich die Reachability zu NL gehört. Wenn ich nur logarithmischen Platz habe, aber raten darf, was tue ich? Ich fange im Knoten 1 an und dann habe ich verschiedene Nachfolger, die mir zur Verfügung stehen. Was mache ich nicht deterministisch? Ich rate einen Nachfolger. Okay. So, und dann bin ich bei dem einen Nachfolger. Was mache ich dann? Ich rate einen Nachfolger dieses Nachfolgers des Knoten 1. Was mache ich? Ich rate nicht einen Weg, sondern ich, natürlich rate ich einen Weg. Abspeichern kann ich aber nur stets den aktuellen Knoten des Weges, nicht? Nicht? Und dann rate ich Knoten für Knoten den Weg vom ersten Knoten 1 zum gewünschten, vom Anfangsknoten sollte ich sagen, vom Anfangsknoten 1 zum gewünschten Knoten 2. Naja, und da ich immer nur den aktuellen Knoten des Weges ablegen muss, kann ich auf diese Art und Weise verifizieren, dass es tatsächlich einen Weg gibt, wenn denn ein Weg da ist. So, hier ist ein zweites Problem, das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in DL, aber wohl in NL liegt. Und hier ist die Eingabe. Die Eingabe sagt, ich gebe dir einen NFA. Das ist Teil der Eingabe. Und ich gebe dir ein Wort. A, die Beschreibung des NFAs ist Eingabe, das Wort, die Eingabe für den NFA ist ebenfalls Eingabe. Und was ich von dir wissen möchte, ist, akzeptiert A die Eingabe W? Nicht? Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch die Frage, ob W zur regulären Sprache gehört. Aber nicht das, die Problemstellung ist hier eine andere. Was wir hier versuchen möchten, ist, wir versuchen eine Beschreibung eines NFAs zu lesen und dann zu verstehen, ob dieser NFA denn tatsächlich die Eingabe akzeptiert. Wir stellen uns das Simulationsproblem, ja? Und da stellt sich raus, ja, wie wollen Sie denn ein solches Problem in DL lösen? Ich bekomme den DFA. Quatsch, ich bekomme den NFA. Das ist der NFA A und ich bekomme die Eingabe W. Ja, und jetzt muss ich versuchen herauszufinden, ob es denn eine akzeptierende Berechnung gibt für diese Eingabe. Wie wollen wir das machen? Wir können doch nur deterministisch rechnen und haben nur logarithmischen Platz zur Verfügung. Ja? Das riecht schwierig und wir werden sehen, das ist genauso schwer wie tatsächlich die Reachability. Zweisat. Was ist Zweisat? Naja, Sie kennen sicherlich Dreisat. NP-vollständiges Problem, die Fragestellung nämlich, ich habe eine aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform mit höchstens drei Variablen pro Klausel. So, das Viech ist NP-vollständig. Jetzt erlauben wir nur noch maximal zwei Variablen pro Klausel. Das Viech ist tatsächlich einfach zu lösen. Man kann sich überlegen, vielleicht machen wir das, dass Zweisat tatsächlich zu NL gehört. Ja, das ist so offen. Na, wir haben es im Skript stehen. Ja, das ist so offensichtlich nicht. Es gibt kontextfreie Sprachen, die zu NL, aber wahrscheinlich nicht zu DL gehören. Und ein Beispiel möchte ich dann im nächsten Blatt mir anschauen. Was bisher ungeklärt ist, was offen ist, wahrscheinliche Antwort kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Ich wüsste nicht, in welche Richtung ich tendieren sollte. Die Frage nämlich, gehören alle kontextfreien Sprachen zu NL? Man weiß, es gibt kontextfreie Sprachen, die in aller Wahrscheinlichkeit nicht zu DL gehören. Aber ob alle tatsächlich zu NL gehören, ist die große Frage. Ist DL eine echte Teilmenge von NL? Diese Frage möchte ich mir jetzt anschauen. So, und wissen Sie, ich will mir nochmal anschauen, wie denn das war mit der Frage der NP-Vollständigkeit. Nicht historisch gesehen, das war der erste erfolgreiche Ansatz, wo man so etwas wie das Konzept eines schwierigsten Problems eingeführt hat. Da hat man sich überlegt, was können wir? Wir können P. Was möchten wir? NP. Warum möchten wir denn NP? Naja, weil wenn man NP könnte, dann könnte man Probleme lösen wie das Erfüllbarkeitsproblem. Man könnte Graphen färben, ja. Warum möchte ich Graphen färben? Naja, weil ich dann Konflikte auflösen kann, und zwar auf eine billigste Art und Weise. Ich habe viele interessante Probleme, die dann in der Klasse NP stecken. So, und dann hat man das Können und das Möchten versucht miteinander zu vergleichen. Dann hat man eine Reduktion sich überlegt, um schwierigste Probleme, und zwar schwierigste Probleme in der Möchten-Klasse, zu isolieren. Und das war die polynomielle Reduktion. So, und was ich jetzt machen möchte, ich möchte genau so vorgehen, natürlich analog so vorgehen, und möchte sagen, dass Können ist DL und das Möchten ist NL. Und ich möchte ebenfalls wieder so etwas machen wie schwierigste Probleme bestimmen, aber jetzt in der Klasse NL. Und um schwierigste Probleme zu bestimmen, brauche ich einen Begriff der Reduktion, der passt. Und das wird die Log-Space-Reduktion sein. Ja, ich möchte sofort in Medias Res gehen. Wie sieht so eine Log-Space-Reduktion aus? Ich möchte sagen, dass ich zwei Sprachen miteinander vergleichen möchte. Eine Sprache L und eine Sprache K. Und zwar im Hinblick auf diese Log-Space-Reduktion. Falls es eine deterministische Turing-Maschine gibt, also ich möchte sagen, dass eine solche Reduktion glückt, falls es eine deterministische Turing-Maschine gibt mit der Eigenschaft, wenn die beliebige Eingabe W zu L gehört, transformiere ich diese Eingabe und dann muss gelten, dass die transformierte Eingabe zu K gehört. Das ist halt das K auf der anderen Seite hier, des Vergleichs. Nicht? Aber auch umgekehrt, wenn ich weiß, dass die transformierte Eingabe zur zweiten Sprache gehört, dann muss die ursprüngliche Eingabe zur ersten gehören. Ich habe eine Äquivalenz, das ist der wichtige Punkt hier. So, und diese Transformation im Fall des Vergleichs von P und NP, im Fall des Versuchs, schwierigste Probleme in NP zu bestimmen, diese Reduktion M, das war Polynomialzeit. Also ich will Ihnen, möchte Sie jetzt was fragen, ja? Ich finde das extrem störend mit der Air Conditioning, die hier an und ausgeht. Stört Sie das ebenfalls? Bitte? Ah. Deshalb steht hier der Stuhl. Okay. Sonst hätte ich gesagt, versuche ich einen anderen Hörsaal zu bekommen. Wenn Sie das nicht weiter stört, bleiben wir hier. Okay. So. Um schwierigste Probleme in NP zu bestimmen, haben wir Polyzeit, deterministisch Polyzeit genommen. Weil, naja, Polyzeit deterministisch heißt, das kann man. Und welchen Begriff von Reduktion sollte man hier wählen? Polyzeit ist lächerlich. Das können wir nicht, weil die Perspektive hat sich geändert. Wir sagen jetzt, was wir können, ist deterministisch-logarithmischer Platz. Das heißt, ich darf mir auch in der Reduktion nur gönnen deterministisch-logarithmischen Platz. Diese Transformation, das ist ein ganz schwacher Typ von Reduktion. Ich muss die transformierte Eingabe tatsächlich bestimmen mit Hilfe des Ausgabebands an dieser Stelle. Und dazu Hilfenahme von allerhöchstens logarithmischem Platz. So, und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich möchte jetzt die entsprechenden Begriffe zur NP-Vollständigkeit einführen. Und das wäre jetzt nicht mehr NP, sondern NL-Härte bzw. NL-Vollständigkeit. Und was ist NL-Härte? Naja, das ist natürlich nichts anderes als die Aussage, jede Sprache in der Klasse NL kann ich lösen, und das ist eine wirklich sehr starke Anforderung, wenn man sich das überlegt. Für alle Sprachen K in NL. Ich würde dann, das müssen wir dann L machen. Für alle Sprachen L in NL gilt, dass ich die Sprache lösen kann mit Hilfe dieser NL-harten Sprache. So, da muss ich sagen, dass es sich hier um den äußerst schwachen Begriff einer Log-Space-Reduktion handelt. Nicht? Und das ist der Begriff der Härte. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jede Sprache ist lösbar, trivial, wenn ich weiß, dass ich das K gelöst habe. Und jetzt versuche ich zu sagen, das wird das wichtige Ergebnis der heutigen Veranstaltung sein, ich versuche zu sagen, du kannst alles in NL lösen, trivial, mehr oder minder, das heißt mit logarithmischem Platz, wenn du D-Log, wenn du D-Reachability kannst. So, und dann haben wir den Begriff der NL-Vollständigkeit und der sagt im Wesentlichen, die Sprache ist NL-vollständig, genau dann, wenn sie hart ist, aber wir gleichzeitig wissen, dass die Sprache zu NL gehört. Ja, das sind genau dieselben Begrifflichkeiten wie zur NP-Vollständigkeit bzw. zur NP-Härte. So, und da muss man sich anschauen, was man denn benutzt hat über Reduktionen im Fall der NP-Vollständigkeit. Und lassen Sie uns anschauen, was denn schön wäre, wenn ich weiß, dass ich eine Reduktion habe. Ich kann das L lösen, wenn ich das K gelöst habe. Nicht? Warum ist das übrigens so? Wenn ich eine solche Reduktion habe, das L ist reduziert auf das K, dann bedeutet das, wenn ich wissen will, ob eine Eingabe W zur Sprache L gehört, was mache ich? Ich berechne die Transformation und schaue dann, ob die transformierte Eingabe zur Sprache K gehört. Sind Sie glücklich? Ich meine, Sie können sich wahrscheinlich auch vorstellen, dass es Formen des Glücks gibt, die vielleicht dem Glück dieser Antwort nicht unbedingt ähnlich sind. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Also, L kleiner gleich reduziert auf das K. Worauf ich hinaus will, ist, wenn K in D-Log, in DL, dann auch L in DL. So, jetzt möchte ich verstehen, wieso. Naja, ist doch ganz einfach, nicht? Dann haben wir doch hier diese Äquivalenz und diese Äquivalenz an dieser Stelle müssen wir ausnutzen. Also, was machen wir? Ich habe hier meine Maschine, die ich zu entwerfen habe und die soll schauen, ob denn das W zu akzeptieren ist, ja? Ob das W zur Sprache L gehört. Dann habe ich hier einen itzi-bitzi kleinen Speicher und ein möglicherweise langes Ausgabeband. Aber mit dem Ausgabeband kann ich nicht rechnen, das spare ich mir schon an dieser Stelle. So, und dann wird mir gesagt, na, ist doch alles klar. Berechne doch einfach M vom W. Wo bitteschön soll ich das hintun? Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich kann das M von W hier nicht reintun. Das wird lang sein. Das geht nicht. Viel zu lang. Was mache ich denn? Das weiß ich. Und ich behaupte, das ist genug, um tatsächlich ja, um diese Antwort richtig zu machen. Ja? Richtig.
Wenn man ein Zeichen für den transformierten Eingang braucht, lässt man einfach durchlaufen und merkt halt das entsprechende Zeichen.
Was möchte man wissen? Man möchte wissen, M von W. Können wir die gesamte Eingabe, transformierte Eingabe irgendwo hinschreiben? Nein. Können wir aber wissen, was das ite Bit von M von W ist? Das ite Bit von M von W, den iten Buchstaben. Ja, das können wir. Wir würden einfach die Eingabe W nehmen, die haben wir ja auf unserem Eingabeband, und dann würden wir eine Unterroutine schreiben, die tatsächlich das M ausführt und diese Unterroutine würde dann auf das Ausgabeband, so denken wir uns das, die Eingabe, die transformierte Eingabe geschrieben haben. Wir müssen dann als Maschine, die L versucht zu lösen, wir müssen dann schauen, wann kommt denn, ich bin an der, sagen wir, an dem fünften Bit interessiert, wann kommt denn dieses verfluchte fünfte Bit? Ja, irgendwann wird es kommen. Ja, das ist, was man sich hier vor Augen führen muss. Die transformierte Eingabe ist sehr, sehr lang, die passt nirgendwo hin, aber das braucht ja auch nirgendwo hin zu passen. Ich muss nur wissen, ein bestimmter Buchstabe der transformierten Eingabe, der mich interessiert, muss ich bekommen und den bekomme ich, indem ich die ganze Transformation jedes Mal ablaufen lasse, auf das geeignete Bit warte. Ja? So, und wenn wir das tun, dann können wir tatsächlich folgern, wenn das L auf das K reduziert werden kann und ich weiß, dass das K logarithmischen Platz benötigt, dann würde ich sagen, gut, dann machen wir die Reduktion, die ist logarithmischer Platz. Dann benutze ich diese Reduktion, um mit dem logarithmischen Platz, der für das K notwendig ist, zu klären, ob denn tatsächlich das, gehen wir hier zurück, ob denn tatsächlich das M von W in K liegt. Und wenn das M von W in K liegt, kann ich sagen, das W ist in L. Aber die Situation ist nicht einfach. Ja? Sie müssen sich wirklich vorstellen, das Problem, ich kriege die transformierte Eingabe nirgendwo hingeschrieben. Ich muss sie jedes Mal, wenn ich an irgendeinem Bit der transformierten Eingabe interessiert bin, muss sie jedes Mal wieder ausführen und auf das entsprechende Bit warten. So. Aber die Konsequenzen, die sind natürlich groß. Angenommen, irgendeine Sprache, irgendeine der schwierigsten Sprachen, eine NL-vollständige Sprache, das ist hier die Sprache K. Angenommen, irgendeine NL-vollständige Sprache K liegt in DL. Ja, wenn die in DL liegt und wenn jede andere Sprache L tatsächlich zu DL gehört, ja, das tut sie, nicht? Das ist ja die Annahme, das ist eine NL-vollständige. Also jede andere Sprache ist reduzierbar auf das, auf diese NL-vollständige Sprache K, ja, dann kann ich sie lösen, diese andere Sprache in NL. Das heißt, das gesamte NL kollabiert mir herunter zur Klasse DL. Ich habe ja hier die Reduktion, ich nehme an, das K ist NL vollständig, die Reduktion L auf das K bekomme ich. Das K ist in DL, naja, dann wird mir gesagt, dann ist das L auch in DL. Dann ist jede Sprache, weil das Ding ja NL vollständig ist, jede Sprache in NL auch gleichzeitig in DL. Ne? Und sind die schwierigsten, also an sich, was wir sagen, ist eine offensichtliche Aussage. Wenn die schwierigste Sprache in DL schon liegt, dann liegen alle Sprachen in DL. Ja? So. Wenn ich weiß, dass ich eine Reduktion habe, die das M auf das K und das K auf das L reduziert, kann ich dann auch das M auf das L reduzieren? Ja, überhaupt kein Problem. Wenn ich mir vorstelle, ja, dass ich diesen Trick des Mehrfacherzeugens der Reduktion entsprechend häufig anwende. So, wenn sich jetzt diese Aussage, ne, ich springe da einfach drüber, weil das, ich möchte an der Stelle nicht noch weiter Trivialitäten platttreten. Das ist besser, es ist keine Trivialität, ja. Es ist besser, jetzt einfach das mal hinzunehmen und sich zu fragen, was bedeutet das denn? Naja, wenn ich weiß, dass ich bereits eine Sprache habe, die NL vollständig ist, dieses K, dann ist jede andere Sprache auf diese NL vollständige Sprache reduzierbar. Wenn ich dann eine neue Sprache habe und diese neue Sprache ist tatsächlich mindestens so schwer wie diese NL vollständige, dann kann ich sagen, oi, dann ist für jede Sprache M auch tatsächlich eine Reduktion auf die neue gegeben. Du bist NL vollständig. Ja? Diese Aussage sagt mir, wie man neue NL-vollständige Sprachen nachweist. Nämlich, wenn das K hart ist und wenn ich weiß, das ist, ich nehme an, bereits bewiesenermaßen hart, und wenn ich eine neue Sprache habe, die die harte Sprache lösen kann, dann ist auch die neue hart. Das ist die Konsequenz. So, die Reachability. Jetzt komme ich zum Punkt. Also jetzt ist das Ziel kein anderes als zu zeigen, überwältigende Beweislast anzuhäufen dafür, dass tatsächlich die Reachability, das Erreichbarkeitsproblem, nicht in DL liegt. Ich beginne mit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Das ist jetzt das Vorgeplänkel, um tatsächlich dann dieses Vollständigkeitsergebnis für die Reachability zu zeigen. Beginne mit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine und möchte den Berechnungsgraphen erzeugen. Also, M ist nicht-deterministisch, eine I/O-Turing-Maschine, und ich möchte dem M zuweisen einen Berechnungsgraphen für eine Eingabe W. Also schreibe ich mal hier mit Eingabe W. So. Das soll der Berechnungsgraph sein. Woraus besteht denn der Berechnungsgraph? Der besteht aus Konfigurationen. Eine Konfiguration C0, eine Konfiguration C1, eine Konfiguration C2, C3, C4, C5 und so weiter. Richtung Konfigurationen, das haben wir uns, hab's jetzt weggewischt, vorher schon angeschaut gehabt. Da haben wir einfach festgehalten, was denn der aktuelle Zustand ist. Ich schreibe das mal vielleicht für das C auf, C2 auf. Dann habe ich den Zustand aufgeschrieben, die Position I des Lesekopfes, eine Position J des Arbeits auf dem Arbeitsband und dann den ganzen Inhalt, ich schreibe das mal so, Inhalt 2, den ganzen Inhalt des Arbeitsbandes. So, und ne, das, diese Konfigurationen, das sind meine Knoten. Kanten möchte ich angeben. Wann habe ich denn einen Übergang von einer Konfiguration zum Beispiel C2 zu einer Konfiguration C3? Wenn ich tatsächlich für die Eingabe W, und die Eingabe W ist fixiert, wenn ich für die Eingabe W, wir arbeiten, man muss sich daran erinnern, nicht deterministisch, wenn ich für die Eingabe W von der Konfiguration C2 die Möglichkeit habe, wir rechnen nicht deterministisch, das C3 als Nachfolgekonfiguration zu bekommen. Es könnte aber auch passieren, dass wir arbeiten nicht deterministisch, von C2 nach C4 gehen. Das kann passieren. Möglich ist vielleicht sogar ein Übergang von C2 nach C1, das weiß ich nicht. Ich trage all diese möglichen Nachfolge, Links auf mögliche Nachfolgekonfigurationen ein, lasse natürlich alle Konfigurationen aus, wo ich keine Chance habe, in einem Schritt die Konfiguration von C2 aus zu erreichen. So, und das ist der Berechnungsgraph. Und wissen Sie, was mich vor allen Dingen interessiert, das ist eine Anfangskonfiguration, und davon gehe ich mal aus, das ist das C0. Und das C0 wäre dann von der Form, ja, du bist im Startzustand Q0. Dein Kopf steht auf der allerersten Zelle, Leseband, auf der allerersten Zelle, Arbeitsband, und auf dem Arbeitsband selbst steht nichts. Das ist die Anfangskonfiguration. Bestimmte Konfigurationen, ich nehme mal an, das sind gerade mal C3 und C4, sind Konfigurationen mit einem akzeptierenden Zustand. So, und was ich jetzt versuche zu machen, versuche zu sagen, okay, ich erfinde einen neuen Knoten. Wissen Sie, mein Ziel ist natürlich eine Reduktion jetzt auf das Problem Dereachability. Dereachability, habe ich einen Knoten 1 und ich frage mich, ob es einen Weg vom Knoten 1 zum Knoten 2 gibt. Wer sollte denn der Knoten 1 sein? Liegt nahe zu sagen, du, mein lieber Freund, du heißt für mich 1. Wer sollte der Knoten 2 sein? Ja, also an sich müssen wir natürlich Aussagen treffen darüber, ob die Eingabe W akzeptiert wird oder nicht. Und die wird genau dann akzeptiert, zumindest in einer Konfiguration akzeptiert, wenn für diese Konfiguration der Zustand akzeptierend ist. Jetzt habe ich aber 2, vielleicht sogar mehr, 3, 4, 5, weiß der Teufel, wie viele akzeptierende Konfigurationen. Was mache ich? Haben Sie da eine Idee für mich? Ich möchte hinarbeiten, ja, auf den Nachweis, dass tatsächlich dieses Dereachability ein schwierigstes Problem ist. Da erfinde ich einfach einen neuen Knoten. Das ist der Knoten 2. Und dann würde ich sagen, mit einem Link gehe ich auf den Knoten 2 über von jeder Konfiguration, die akzeptierend ist. So, und du, mein lieber Freund, du bist halt ein neuer Knoten. So, dann schauen wir uns das mal auf der Folie an. Knoten entsprechenden Konfigurationen, eine Kante von Konfiguration C nach Konfiguration D, wenn ich in einem Schritt von der Konfiguration C zur Konfiguration D gelange. So. Noch keine Aussage getroffen über den Knoten 1 und den Knoten 2, das wird später kommen. Jetzt möchte ich erstmal verstehen, kann ich denn überhaupt diesen Berechnungsgraphen mit einer logarithmisch platzbeschränkten Turing-Maschine erzeugen? Wissen Sie, und da kommt schon wieder dieses verdammte Problem um gar keinen. Es geht nicht, wie soll das denn gehen? Das ist ein Riesending, so ein Graph. Ja, und die Anzahl der Konfigurationen, das ist ja im Fall einer logarithmischen Platzbeschränkung, das geht hoch bis zu polynomiell in n vielen Konfigurationen, die kann ich nicht auf logarithmischem Platz zusammenstauchen, das geht nicht. Aber das Einzige, was ich wissen will, ist, hat es, wenn ich das Dereachability-Problem später lösen möchte, hat es eine Kante von einem bestimmten Knoten, zum Beispiel von Knoten 15 nach Knoten 18? Solche Fragen möchte ich beantwortet bekommen. Und wie kann ich eine solche Frage beantwortet bekommen? Naja, indem ich mir anschaue, ob es denn auf logarithmischem Platz möglich ist, die Konfiguration 17 in einem Schritt von der Konfiguration 15 zu erreichen. Ich hoffe, ich hatte vorher von 15 und 17 geredet gehabt. Ja, aber das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Ich möchte wissen, ob ich in einem Schritt von einer Konfiguration C1 zu einer Konfiguration C2 komme, von 15 zu 17. Möchte das aber bitteschön, wir reden hier von einem Berechnungsgraphen für eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Ich möchte das mit einer deterministischen Maschine hinbekommen. Naja, und wie mache ich das? Da muss ich schauen, ob es denn möglich ist, einen Zustandswechsel zu machen. Zum Beispiel hier. Zustand zu wechseln von einem Q zu dem entsprechenden Q'. Ich stelle mir vor, dass das C4 von der Form ist Q', I', J' und neuer Inhalt. So, und dann schaue ich, bitteschön, wenn du jetzt in einem Schritt arbeitest, Maschine M, was wirst du tun müssen, damit das C4 tatsächlich ein Schritt Nachfolger von dem C2 ist? Es muss möglich sein, ich weiß ja, dass das I, die Eingabe W kenne ich. Und ich kann auf logarithmischem Platz mir überlegen, was denn das ite Symbol der Eingabe ist. Das kann ich machen, dass auf logarithmischem Platz das funktioniert. So, was kenne ich dann? Ich kenne das Q. Und ich weiß das Eingabesymbol, was die Maschine liest. So, auf logarithmischem Platz bekomme ich natürlich auch den Inhalt, deterministisch-logarithmisch arbeitend, bekomme ich natürlich auch den Inhalt für die Konfiguration C2, Inhalt-Arbeitsband geliefert. Ja, dann schaue ich doch nach, was denn an Position J des Arbeitsbandes steht. Ja, und dann kann ich schließen, ob es wirklich möglich ist, das Q' zu erreichen, den Eingabekopf entsprechend zu verschieben, den Arbeitskopf entsprechend zu verschieben und den neuen Inhalt entsprechend zu modifizieren. Das geht alles deterministisch, aber ich kann das nur für einen einzigen Schritt. Nur ein einziger Schritt. Aber das reicht ja, um zu sagen, das ist eine Kante, ja oder nein. So, und jetzt kann ich schon sagen, dass Dereachability NL vollständig ist. Mir gehört da nicht zu. Okay. Dereachability liegt offensichtlich in NL und das war die Geschichte, dass wir einen Weg vom Knoten 1 zum Knoten 2, Knoten für Knoten, dass wir einen Weg von Knoten 1 zum Knoten 2, Knoten für Knoten raten. Dereachability liegt in NL. So, und jetzt möchte ich zeigen, bitteschön, hier ist die Reduktion. So, was ich mache, ich weiß, muss nachweisen für die Behauptung der NL-Vollständigkeit eine beliebige Sprache L, beliebige Sprache in NL, ist auf die Reachability reduzierbar. Was ich weiß, dann, wenn du in L liegst, wirst du von einer Log-Space-Maschine akzeptiert. Okay? Dann hast du einen Berechnungsgraphen. Und dieser Berechnungsgraph, der kann für eine Eingabe W, Kante für Kante, eine mühselige Angelegenheit, aber das geht halt mit beschränktem Speicher. Der kann Kante für Kante durch eine deterministische Transformation, Log-Space-Reduktion berechnet werden. Ja? Hier fehlt, dass der Platz nur logarithmisch ist. So, und jetzt kommen wir dazu, dass wir sagen, bitteschön, dich nennen wir Knoten 1 und den Knoten 2. Ist ein neuer Knoten, auf dem wir von jeder akzeptierenden Haltekonfiguration einen Link schicken. Da haben wir. So, und jetzt kann ich sagen, bitteschön, wenn du zur Eingabe B gehörst, wenn du zur Sprache L gehörst, dann heißt das ja nichts anderes als, du wurdest von der Maschine M akzeptiert. Ja, aber bitteschön, wann wurdest du denn von der Maschine M akzeptiert? Wenn es eine akzeptierende Berechnung gibt, eine Folge von Konfigurationen, die dann letztlich in einer akzeptierenden Konfiguration endet. Ja, aber das heißt, dass tatsächlich dieser Berechnungsgraph zu die Reachability gehören muss. Das war's. Das ist alles. Ja, und was natürlich hier dahinter steckt, dass ich diesen Berechnungsgraph, das ist das zentrale Konzept in dieser Konstruktion, dass ich diesen Berechnungsgraph Kante für Kante tatsächlich auf logarithmischem Platz erzeugen kann. Aber das ist kein Wunder. Und vielleicht wird auch jetzt klar, warum die Reachability ein so schwieriges Problem ist, weil es von der Existenz eines Weges redet. Ein Weg, den man raten kann. Ja, aber deterministisch zu berechnen, würde dazu führen, dass Nicht-Determinismus überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist nicht zu erwarten. Und deshalb hier die Aussage, die Reachability wird in aller Wahrscheinlichkeit nicht in DL liegen. So, weitere NL-vollständige Probleme, das machen wir dann nächste Woche. Ich möchte jetzt zu den Übungen gehen. Okay. Die erste Aufgabe, Thema ist nochmal kontextfreie Grammatiken, kontextfreie Sprachen. Erste Aufgabe bespricht kontextfreie Grammatiken. Man kann, ne, davon haben wir uns schon überzeugt, relativ wenige Fragen überhaupt vernünftig beantworten für kontextfreie Grammatiken. Strukturelle Fragen wie Äquivalenz, ja, sind völlig außen vor. Aber Dinge wie zum Beispiel die Bestimmung von Epsilon-Variablen. Was ist das, eine Epsilon-Variable? Das ist eine Variable, die tatsächlich das leere Wort erzeugen kann. Die Bestimmung solcher Epsilon-Variablen ist die Aussage, das kriegt man tatsächlich hin. Die erste Aufgabe fragt aber ein klein wenig mehr. Es fragt nämlich, in welcher Zeit klappt das denn mit der Bestimmung der Epsilon-Variablen? Und dafür wird dieser Größenbegriff für eine Grammatik eingeführt. Da wird nämlich gesagt, hier hast du eine kontextfreie Grammatik, schau dir bitte schön, und das ist eine Summe über alle Produktionen, so sollten Sie das lesen, ja? Eine Summe über alle Produktionen in der Menge P. Und für jede Produktion schaust du dir an, die Länge der rechten Seiten. Ja, also dieses, wenn Sie so wollen, ja, Mächtigkeit von G, ja, ist nichts anderes, Summe über alle rechten Seiten, Längen der rechten Seiten. Ne, und die Frage ist, entwerfen Sie einen möglichst effizienten Algorithmus, bestimmen Sie seine Laufzeit und es, denke ich mal, wird sich herausstellen, dass das ein guter Begriff ist, ja, für Größe der Grammatik. So, jetzt ist es natürlich eine Sache, alle Variablen zu kennen, die in einem oder mehreren Schritten auf das leere Wort abgeleitet werden können. Das ist eine Sache, im Vergleich dazu, sich alle nützlichen Variablen vorzustellen. Und nützlich sind Variablen dann, wenn sie auf ein nicht leeres Wort reduziert abgeleitet werden können. Teil B fragt dann entsprechend nach den nützlichen Variablen. Ich denke, Sie bei dem ersten Teil werden Sie keine Schwierigkeiten haben, algorithmisch sich zu überlegen, wie man denn an die Epsilon-Variablen drankommt. Bei der Bestimmung der Laufzeit müssen Sie ein klein wenig vorsichtig sein. Ja? Wenn es hier um die nützlichen Variablen geht, da könnte es sein, dass Sie... Da wird es notwendig sein, vorsichtig zu sein, dass Sie Nützlichkeit von Epsilon-Variablen unterscheiden. Ja? Teil B ist etwas schwieriger als der Teil A.
Aber es können schon eine Variable in beide Kategorien fällt, oder?
Ja, okay. Definitiv möglich, dass eine Variable eine Epsilon-Variable ist, die aber auch nützlich ist, ja. Gut, danke. Postsche Korrespondenzproblem. Wissen Sie, ich habe gedacht, man will doch auch mal Spaß haben im Leben, ja, auch wenn es nur ein kleiner Teil Spaß ist und Teil A. Man wird Ihnen, also ich weiß nicht, ob es Ihnen Spaß macht, aber während tut sich der Teil A nur bedingt. Ja? Der Teil B, da müssen Sie ein bisschen nachdenken. Der Teil B sagt, Mensch, also in der Vorlesung gezeigt, das Postsche Korrespondenzproblem, das spricht ja über diese Dominosteine, die einen oberen und einen unteren Teil haben. Der obere Teil, der gehört, das ist ein Wort über dem Alphabet, der untere Teil ist ein Wort über demselben Alphabet. Wenn das Alphabet mindestens die Größe 2 hat, haben wir in der Vorlesung gezeigt, dann kann man das Postsche Korrespondenzproblem vergessen. Das ist einfach viel zu schwer. Und wir schauen uns jetzt an in der Aufgabe, was passiert, wenn das Alphabet ganz, ganz unschuldig ist. Ja? Sigma besteht nur, ist ein unäres Alphabet, sagt man. Sigma besteht nur aus einem einzigen Buchstaben. Buchstabe 1. Nicht? Und wie sehen jetzt die Dominosteine aus? Naja, nicht? Die Dominosteine, die haben einen oberen Teil, A viele Einsen, einen unteren Teil, B viele Einsen, beziehungsweise C oder D. Ja, oder wie auch immer. So, wenn ich jetzt einen solchen Dominostein habe, eins hoch drei, und andere Dominosteine. Was kann ich dann sagen? Also ich kann sagen, ja, Entschuldigung, PKP ist lösbar. Oben gleich unten. Ja? Also sowas ist wirklich trivial. Also schauen wir uns an, Dominosteine, die einen oberen Teil haben, der in diesem Fall kürzer ist als der untere. So, und die Frage ist, also die Aufgabe wird sein, zu zeigen, dass tatsächlich das PKP für diese unären Alphabete entscheidbar ist. Und der Hinweis ist, nehmen Sie an, dass Sie tatsächlich zwei Dominosteine haben. Überlegen Sie sich, wann zum Beispiel ein solches Spiel Ne? Das kann man gar nicht angucken, ne? Ohne mit dem Kopf zu schütteln. Das ist ein Automatismus. Ja. Nö, das. Ne? Sie haben schon wieder genickt. Aber die an der richtigen Stelle genickt, ja. Ja, genau. Also, ne, das, wenn Sie sich darüber klar werden, ja, was für zwei Dominosteine passiert, dann haben Sie die Welt in der Hand, ja. So, das ist das Postsche Korrespondenzproblem. Und eine Reduktion machen wir durchaus. Ich denke mal, man sollte nicht zelebrieren, dass man nichts kann. Und mit Reduktionen zelebriert man, dass man nichts kann. Ja? Man weist ja schwierige Probleme nach. So, und was ist die Sprache der Universalität? Das haben wir in der Vorlesung gemacht. Das ist eine Menge. Lassen Sie mich das mal aufschreiben. Universalität. Das ist die Sprache, die besteht aus allen Grammatiken mit der Eigenschaft, dass G eine kontextfreie Grammatik ist und die Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird, ist alles. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht geschrieben, was ich hätte schreiben müssen. Du bestehst aus einer ersten Komponente, einer zweiten Komponente, du hast das Staatssymbol und du hast die Produktion, nicht? Das ist die Sprache der Universalität. Was wir uns in der Aufgabe anschauen, das sind zwei weitere Sprachen, das ist die Sprache der Regularität. G ist kontextfrei und möchten wissen, ob denn die von der Grammatik erzeugte Sprache regulär ist. Schauen uns dann aber noch ebenfalls in dem zweiten Teil die Sprache DK an. Und das sind alle Grammatiken. G ist kontextfrei, aber die Sprache ist deterministisch kontextfrei sogar. So, und die Aufgabe fragt danach, zu zeigen, dass tatsächlich diese Sprache unentscheidbar ist. Die Sprache der Regularität. Genauso wie zu zeigen wäre, dass die Frage nach der Eigenschaft, deterministisch kontextfrei zu sein, eine unentscheidbare Sprache ist. So, und wissen Sie, Reduktionen führen, das sagt die Erfahrung, ja, die führen dazu, dass man den Wald vor lauter Technikalitäten nicht mehr sieht. Und was ich deshalb versucht habe, ist, diese Technikalitäten aus dem Weg zu räumen. Was heißt das, dass ich, ja, also was zu zeigen wäre, dass ich Universalität lösen kann, wenn ich denn Regularität lösen kann. Und was ich versucht habe, in eins zu beschreiben, ist, was denn eine solche, welche Eigenschaft eine solche Transformation oder besser gesagt Reduktion erfüllen muss. Ja, ganz einfach, wenn ich weiß, dass die Sprache G, die Grammatik G, alles erzeugt, L von G gleich Sigma Stern, dann muss ich zeigen, dass die transformierte Grammatik, und da nehme ich an, das ist das G Stern, dass die zur Regularität gehört, das heißt, dass die erzeugte, die von der Grammatik G Stern erzeugte Sprache regulär ist. Nicht? Also, was man dann im Kopf haben sollte, diese Eigenschaft, die muss ich erfüllen. Ich muss das G Stern so wählen, dass diese Eigenschaft gilt. Dann weiß ich, dass Regularität tatsächlich eine Bestimmung der Regularität, eine Aufgabe darstellt, mindestens so schwierig wie die Frage, ob ich denn alles erzeuge. So, ich möchte aber da einen Schritt über diese Formalisierung der Reduktion, über Arabisch 1 hinausgehen. Ich möchte nämlich sagen, wie man denn das L von G Stern definieren sollte. Und zwar sollte man es definieren als eine Vereinigung. Und die erste Menge in der Vereinigung habe ich hier versucht aufzuschreiben. Das ist tatsächlich die Grammatik, über die Universalität redet. Dann kommt dann ein Trennsymbol und dann kommt das Sigma-Stern. Dann wird aber da eine zweite Sprache drüber verklebt. So, und diese zweite Sprache, ich sage nicht genau, was das ist, ja? Aber ich sage doch einiges. Ich sage, da kommt zuerst vor dem Trennsymbol alles Mögliche. Dieses Trennsymbol nebenbei gehört nicht zu dem Sigma. Vor dem Trennsymbol alles Mögliche und danach wird es entscheidend sein, was Sie da einsetzen. So, diese Aufgabe hat im Wesentlichen natürlich zwei Teile. Einmal Regularität und dann deterministisch Kontextfreiheit. Aber selbst für Regularität haben Sie zwei Teile. Nämlich einmal zu sagen, hey, das L muss ich angeben. Und bitte, das L müssen Sie natürlich so angeben, dass Sie ein Programm, ein stets haltendes Programm spezifizieren, nicht? Das ist der erste Punkt. Und dann müssen Sie zeigen, ne, das ist deshalb die zwei Punkte für A wie auch für B, die Sie dann zu bearbeiten hätten. Und dann müssen Sie zeigen, dass diese Reduktion auch die Eigenschaft 1 erfüllt. Ja? Und da würde ich Ihnen wirklich ans Herz legen, nicht unterschätzen. Hier haben wir eine Äquivalenz. Wird häufig unterschätzt. Ja? Intuition ist so stark, dass das alles hinhaut, was ich zeigen muss, L von G ist gleich Sigma Stern, daraus folgt L von G Stern ist regulär. Nein, nein, nein. Ich muss zeigen, es gilt L von G gleich Sigma Stern genau dann, in beiden Richtungen, ja? Wenn die transformierte Grammatik regulär ist. Ja, nicht? Und wir waren in der bisher bei den Übungsblättern schon ziemlich kompliziert. Wir haben in dieser Aufgabe mit der dritten Aufgabe eine durchaus technische Problemstellung, aber Sie werden sehen, das ist ein Blatt zum Durchatmen. Ja? Dankeschön.